Manche Gottesdienste sind zäh, manche sprudeln, manche sind herausfordernd. Ich finde den heute herausfordernd. Das heißt, dass Gott viele Dinge tut. Wir mögen natürlich die, bei denen die Stimmung gut ist und wir Gottes Güte und Nähe und Gnade verspüren, aber die anderen sind genauso notwendig. Gottesdienste, in denen Gott uns verändert, in denen Altes aufbricht, in denen Wunden geheilt werden und in denen falsche Einstellungen, an denen wir leiden, korrigiert werden. Ich möchte heute über Gottes Wort sprechen. Die folgende Aussage treffe ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Keiner, einschließlich mich, in diesem Raum hat die Einstellung zu Gottes Wort, die er eigentlich haben sollte. Das kann ich so sagen, weil ich das auf dem Herzen habe. Und das kann ich so sagen, weil ich unser aller Leben sehe. Unsere Einstellung zum Wort Gottes ist nicht so, wie sie sein sollte. Daran wird sich nichts ändern. Heute, wenn wir jetzt nicht zuerst beten und jeder sein Herz Gott bringt und noch andere Sachen, die wir beten werden, ansonsten werde ich nur eine Reihe lustiger Informationen hier vorne von mir geben. Also, erhebt euch mal bitte. Wir beten jetzt erstmal. Das heißt, ich bitte jeden, vor Gott zu kommen. Das ist der erste Schritt. Wir beten auch gleich noch füreinander. Jeden vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich bring dir mein Herz und ich bring dir meinen Verstand und ich bitte dich, dass du das erneuerst und dass du Dinge in mir veränderst und dass du zu mir sprichst. Bitte tut das jeder für sich. So, und jetzt bitte zu zweit oder zu dritt zusammentun und füreinander beten. Das Wort Gottes sagt, dass unsere Waffen mächtig sind, aber nicht im weltlichen Kampf, sondern im Kampf gegen die bösen Mächte, gegen die Festungen in der Gedankenwelt, gegen alles Hohe, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen das Denken anderer gefangen in den Gehorsam unter Jesus Christus. Gefangen in den Gehorsam unter das Wort Gottes. Bitte macht das mal, mischt euch mal ein bisschen Leben hier in der Bude und immer zu zweit oder zu dritt zusammen. Macht das laut, macht das leise, macht das in anderen Sprachen, macht das in Griechisch, Ägyptisch, Koptisch, Deutsch, Französisch, was auch immer. Zwischendurch auch mal wechseln, damit der andere auch was kriegt, bitte. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's jetzt besser. Das Wort Gottes Wort. Bei uns gibt es eine Menge kultureller Festungen dagegen. Dinge, die über die Jahrhunderte entstanden sind. Deutschland ist ein ganz faszinierendes Land. Wenn ihr nach Amerika kommt und dort mit Christen sprecht, oh, du kommst aus Deutschland, Martin Luther. Das kommt sehr, sehr häufig. Der war derjenige, der, als das Wort Gottes entkräftet war und als gesagt wurde, Gottes Wort gehört in die Hände von verantwortlichen Spezialisten und Profis, der gesagt hat, nein, die Schrift gehört in die Hände des Volkes Gottes. Und der gesagt hat, die Schrift hat Kraft, nicht die Organisation der Kirche. Also da war eine Reformation, ein Wiederaufleben, ein Entdecken dessen, dass dieses Wort hier ein Schwert ist, dass es Kraft hat. Und auf der anderen Seite waren deutsche Theologen auch führend darin, das Wort Gottes wegzudiskutieren. Zu sagen, ja, ob das wirklich so gemeint ist, ob das wirklich so überliefert ist, ob das wirklich und so weiter. Und wir sind davon geprägt. Wenn du nicht als völliger Autist in dieser Welt aufgewachsen bist, dann ist deine Einstellung zu einem gewissen Teil, zu einem Großteil, zu einem wie auch immer Anteil, geprägt von den ganzen Stimmen, die versuchen, das Wort Gottes schlecht zu machen oder zu entkräften. Denn der Feind hat diesem Wort nichts entgegenzusetzen. Ich habe mir gedacht, wie sprechen wir über Gottes Wort? Es ist eine ganze Ansammlung von Dingen, die ich so stückweise sagen möchte. Und da dachte ich mir, es ist am einfachsten, wir machen ein Bibelquiz. Das heißt, wir werden eine ganz bestimmte Aussage betrachten, dann verschiedene Möglichkeiten dazu, A, B, C, kein Joker. Und wir werden dann feststellen, welche der Aussagen richtig ist und warum das für uns als Christen möglicherweise wichtig ist. Fangen wir einfach mal an. Ich denke, die meisten kennen das so von anderen Geschichten. Entstehung und Zuverlässigkeit der Bibel. Was da so in den Köpfen oft ist, ist, bei der Bibel handelt es sich um einen Mythos, Märchen,
Es ist unzuverlässig, weil die Bibel im Lauf ihrer Überlieferung ja immer wieder verfälscht wurde, beispielsweise durch Abschreibefehler.
Wenn ich mit dieser Meinung konfrontiert wurde, hat sich wahrscheinlich noch nie mit anderen über die Bibel unterhalten. Mir begegnet sie immer wieder, ja, das ist ja falsch übersetzt, das ist ja verfälscht, das ist ja Jahrhunderte später geschrieben. Die drei Antworten, die ich zur Verfügung stelle. Antwort 1. Das ist richtig, aber sorgfältige Studien der ältesten überlieferten Fassung lassen eine halbwegs gesicherte Aussage zu. Antwort 2. Die Verfälschungen sind auch nicht schlimmer als bei anderen historischen Werken. Antwort 3. Die Bibel ist das am besten und sichersten überlieferte Buch der Menschheitsgeschichte. Andere historische Werke sind unsicher dagegen. Das ist so die Hardliner-Fraktion. Okay, wer ist für Antwort A? Ja, komm, mitspielen. Einer? Okay, wer ist für Antwort B? Bibel wurde zwar verfälscht, aber das ist auch nicht schlimmer als anderswo. Wer ist für Antwort C? Ups. Hat irgendeiner die Unterlagen schon ausgegeben? Es ist in der Tat so, die Bibel ist das am besten und am sichersten überlieferte Buch der Menschheitsgeschichte. Andere historische Werke sind unsicher dagegen. Das glauben wir, weil wir Christen sind, weil wir auf theologischem Grund stehen, weil wir sagen, Gott wacht über seinem Wort und Gott hat dieses Wort bewahrt und er hat es in unverfälschter Weise weitergegeben. Aber auch die Wissenschaft müsste eigentlich zu diesem Schluss kommen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Hier ist mal eine Zusammenstellung der verschiedenen Werke, die die Wissenschaft so ranzieht, um Geschichtsschreibung zu betrachten. Das ist bei mir zu klein gedruckt, ich kann es nicht lesen, deswegen komme ich hier runter. Das sind also die Dinge, auf denen die Geschichtsschreibung der Welt basiert. Cäsar, der Gallische Krieg, die Erkenntnis, was damals lief bei den römischen Truppen, basiert auf diesem Werk. Entstand vor 58 bis 50 vor Christus. Die älteste erhaltene Kopie ist datiert auf 900 nach Christus. Wir haben 10 Kopien davon, die voneinander zum Großteil abweichen. Plato, ein Werk, das Tetralogies heißt. Entstehungszeit 500 vor Christus, die älteste Kopie ebenfalls 1000 nach Christus. 7 Kopien sind da. Die Werke des Sophokles, die verwendet werden, um die griechische Geschichtsschreibung, die wir heute glauben, auszuarbeiten. Entstehungszeit 500 vor Christus, die älteste erhaltene Kopie auch 1000 nach Christus. Immerhin haben wir 193 Stück, die zum Teil fragmentartig, aber die vorliegen und die man vergleichen kann. Und da kann man dann sehen, wo was verfälscht wurde. Homer, die Ilias, 900 vor Christus, 400 nach Christus, 643 erhaltene Kopien. Das heißt, die Geschichtsschreibung, mit der wir heutzutage konfrontiert sind, die basiert auf Werken, die 1500 Jahre ungefähr zwischen ihrem Entstehen und der ältesten Kopie, die zur Verfügung steht, haben. Und dann haben wir auch noch wenige Kopien. Also selbst Wissenschaftler müssten auf dieser Datenbasis sagen, könnte ja verfälscht sein. Möglicherweise hat ja einer beim Abschreiben was falsch gemacht. Möglicherweise hat ja irgendeiner das durcheinander gebracht oder auch seine persönliche Ideologie reingebracht. Aber das wird als Wissenschaft geglaubt. Wie sieht's aus mit der Bibel? Das Neue Testament, geschrieben 40 bis 100 nach Christus, die älteste erhaltene Kopie wird datiert auf 25 Jahre später. Wir haben 24.000 Fragmente oder Exemplare davon und alle stimmen weitestgehend miteinander überein. Also wenn einer kommt und sagt, aus wissenschaftlichen Gründen muss ich doch sagen, das Neue Testament wurde verfälscht, dann kann man ihm sagen, mein lieber Mann, das glaubst du aus ideologischen Gründen, aber niemals aus wissenschaftlichen. Wenn was verfälscht ist, dann die ganze übrige Geschichtsschreibung, aber nicht das Neue Testament. Reine Wissenschaft. Wir glauben das aus theologischen Gründen, weil wir glauben, dass Gott über seinem Wort wacht. Aber wenn man sich sowas hier anguckt und dann Argumente um die Ohren gehauen kriegt, Bibel könnte ja verfälscht sein. Nö, nicht wirklich. Es geht gar nicht. 24.000 Kopien, verteilt über den ganzen Erdball und alle stimmen miteinander überein. Warum ist das wichtig? Wichtig ist es natürlich, weil wir wissen, dass der Grund, auf dem wir stehen, solide ist, stabil ist. Also Entstehung und Zuverlässigkeit der Bibel sieht so aus, als wäre die Bibel das zuverlässigst überlieferte Werk der Menschheitsgeschichte. Beschäftigen wir uns mal mit dem Kanon. der Kanon, also die Zusammenstellung der Bücher. Die Bibel ist eine Sammlung von verschiedenen Werken. Poetische und prophetische Werke gehören ebenso wie geschichtliche dazu. Manchmal hört man das Vorurteil, es wären nur die passenden Schriften ausgewählt worden. Die Frage jetzt, wie wurde die Zusammenstellung der Kanon festgelegt? Wer hat festgelegt, was da alles dazugehört, was alles Wort Gottes ist und was von den Schriften, die es möglicherweise gibt, nicht dazugehört? Die Antwort A, es gab sonst gar keine heiligen Schriften. Die Antwort B, der Kanon wurde von einem Konzil festgelegt, also von einer Versammlung der führenden geistlichen Männer. Es sind im Kanon die heiligen Schriften, die durch ihre Kraft und Wirkung bestätigt sind. Man nennt es Sammlung autorisierter Bücher. Antwort C, der Kanon wurde von einem Konzil festgelegt, also so mit Antwort B übereinstimmend, aber es sind die heiligen Schriften, die von den damaligen heiligen Männern ausgewählt wurden. Das heißt, eine autorisierte Sammlung von Büchern. Um B und C nochmal zu unterscheiden, B sagt, da waren Schriften und dann haben die Männer die zusammengesammelt und gesagt, jawohl, die sind Wort Gottes. Und ansonsten waren da viele Schriften und die Männer haben die ausgewählt und dann gesagt, das ist es, das ist der Stempel. Wer ist für Antwort A? Gab sonst nichts, konnte keiner lesen und schreiben. Antwort B, der Kanon wurde von einem Konzil festgelegt, und zwar sind das die heiligen Schriften, die durch ihre Kraft und Wirkung bestätigt sind. Wer ist da dafür? Okay. Antwort C, der Kanon wurde von einem Konzil festgelegt, die haben sich alles vorlegen lassen, was es damals gab, und haben gesagt, das gehört dazu. Wer ist da dafür? Okay, gut. Korrekt ist Antwort B, und der Unterschied ist, die Antwort C findet man unter Theologen relativ häufig. Die sagen, es gab eine riesige Auswahl von heiligen Schriften, es gab das Thomas-Evangelium und es gibt Hirt des Hermes, es gibt Briefe, es gibt alles Mögliche, aber die damals in dem Konzil zusammenkamen, die hatten eben eine gewisse kleine Auswahl und dann haben sie gesagt, gut, das hier, das gehört alles zur Bibel dazu und das andere nicht und damit leben wir bis heute. Das ist die Antwort C, die, wie gesagt, nicht stimmt. Und die Antwort B, die heißt, es gab heilige Schriften und relativ viele davon. Und in der Gemeinde hatte sich schon rausgestellt und durchgesetzt, was davon Wort Gottes ist. Einfach weil dieses Wort Kraft hat. Und die anderen Schriften, wie Luther sagt, gut zu lesen sind, erbaulich, aber keineswegs der Heiligen Schrift gleichzusetzen sind. Und das ist die Art und Weise, wie der Kanon entstand. Das ist wichtig, weil wir sehen müssen, dass das Wort Gottes nicht von menschlicher Willkür abhängt. Leute, die sagen, ja, hätten die damals alle Schriften zur Verfügung gehabt, dann hätten sie vielleicht noch anderes in den Kanon aufgenommen. Die trauen Gott nicht zu, sein Wort zu bewahren und im richtigen Augenblick da zu haben, wo es hingehört. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott sein Wort bewahrt hat und dass es eben nicht von menschlicher Willkür abhängt. Bitte? Wann war das Konzil? Kai? Also 200 Jahre. Es war im Jahr 300 irgendwas. Ja. Ja. Okay. Also, beim Wort Gottes handelt es sich um eine Sammlung von Büchern, die im Leben der Gemeinde und im Leben der einzelnen Christen bewiesen haben, dass sie wirken. Kommen wir mal zum Thema Archäologie, Ausgrabung. Oft wird behauptet, dass Archäologie und biblische Berichte sich widersprechen oder dass Belege für biblische Geschichten ganz fehlen. Wie ist das Verhältnis von wissenschaftlicher Archäologie und der Bibel tatsächlich? Möglichkeit A. Zahlreiche archäologische Funde wurden nur gemacht, weil man auf den Spuren der Bibel Ausgrabungen gemacht hat. Völker wie die Hethiter wären uns heute überhaupt nicht bekannt, hätten nicht Wissenschaftler die Bibel ernst genommen und auf ihrer Basis geforscht. Antwort B. Es gibt etliche archäologische Funde, die die Berichte der Bibel stützen. Oder Antwort C, leider sind nicht allzu viele Berichte der Bibel archäologisch belegbar, aber wir glauben trotzdem. So, wer ist für Antwort A? Okay, Antwort B, so ein bisschen was. Antwort C? Keiner, gut. Natürlich die Hardliner-Variante. Bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein reichte das Verstehen der Geschichte bis zu den Ägyptern und sonst nichts. Und dann begann man plötzlich irgendwo im Wüstensand Spuren von alten Kulturen zu finden und Spuren von noch älteren Kulturen zu finden. Und die Hethiter, die hätte man tatsächlich niemals entdeckt, wenn man dann nicht gesagt hätte, viele von diesen Kulturen, die wir in der Bibel beschrieben fanden, die haben wir inzwischen ausgegraben, gucken wir doch mal danach. Und siehe da, mitten in Anatolien genau das Gleiche. Das heißt, viele Sachen wurden ausgegraben, weil man die Bibel ernst genommen hat. Warum ist das wichtig? Nun, wir sind immer noch zum Teil geprägt von diesen, diese ganzen Völker, das dachte man bis ins 19. Jahrhundert rein, diese ganzen Völker, die da beschrieben sind und all diese alten Geschichten, das ist ja alles Fabel und Märchen und das sind halt so Überlieferungen, ne? so wie irgendwelche Geistergeschichten und Märchen und so. Diese Einstellung haben wir noch. Dann lass das mal kommen zu dir, lass das mal auf dich wirken, zu sehen, Archäologie, Wissenschaft basiert darauf, dass man die Bibel ernst genommen hat und gesagt hat, okay, wir forschen da mal nach. Jetzt gibt's noch eine Frage zum Thema Entstehung und Zuverlässigkeit der Bibel und dann kommen wir mal zu ein paar Inhalten. Bibel und Wissenschaft. Einige Aussagen der Bibel sind unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten nur sehr schwer vorstellbar. Menschen, die 1000 Jahre alt werden, eine plötzliche Flut, die die ganze damals bekannte Welt überschwemmt, ein Paar als Stammeltern aller Menschen. Wie sind diese Aussagen zu verstehen? Naja, die Fakten, die wir da sehen, die entsprechen eben dem damaligen Weltbild, ist die Antwort A. Antwort B, Vorsicht vor vorschnellen Urteilen. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse stehen in immer weniger Widerspruch mit der Bibel. Antwort C, die Bibel ist in weiten Teilen symbolisch gemeint. Sie ist ein mythologisches Buch. Wenn man heutzutage sagt, dass man die Bibel ernst nimmt, dann wird sehr, sehr gerne über einen gelacht. Ne? Och Gott, ein Fundamentalist, ein Kreationist, ein sonst ein Ist. Und dann kriegt man das um die Ohren gehauen, solche Sachen. Und wie sieht das aus? War das eben damals so aufgeschrieben, weil die Leute das nicht besser wussten? Oder kommen wir langsam aber sicher drauf, dass die Wissenschaft möglicherweise doch sehr viel davon stützt? Oder ist das alles symbolisch gemeint, mythologisch? Das sind alles drei Positionen, die man irgendwo findet, auch unter Theologen. Also, wer ist für A? Damaliges Weltbild? Keiner. Wer ist für B? Die Wissenschaft muss noch auf den Trichter kommen. Da hinten im Babyraum geht gerade Party ab. Die sind alle für B. Und symbolisch und mythologisch? Keiner. Gut. B ist natürlich richtig. Wichtig dabei ist, man muss zum Teil die Aussageabsicht verstehen. Wenn beispielsweise, mir hat mal jemand dieses Problem gestellt, Jesus sagt, das Senfkorn ist das kleinste aller Samen, dann hat er faktisch nicht recht. Es gibt kleinere Samen, aber er wollte auch keine Biologiestunde halten, richtig? Es war der kleinste, den Leuten damals bekannte Samen. So. Wenn ich jetzt schon so großkotzig hier irgendwelche Sachen an die Wand werfe, dann muss ich auch auf die eingehen. Ich bin Naturwissenschaftler, ich weiß nicht, wer das weiß, ich bin Chemiker und ich interessiere mich dafür, ich lese also seit ziemlich langer Zeit auch naturwissenschaftliche Zeitschriften unter biblischen Aspekten. Wie ist das? Kannst du dir vorstellen, dass Leute 1000 Jahre alt werden? Ja. Also wenn ich an meine Oma denke, die hat immer so gewirkt, aber ich hab neulich einen ganz interessanten Artikel gelesen über das Altern und zwar hatte der gesagt, Altern entsteht dadurch, dass am Ende der Erbinformation einer Zelle
eine Gensequenz ist, die sich bei jedem Teilen, also bei jedem Erneuern der Zelle, ein Stückchen verkürzt. Das ist eine Uhr, die in die Zelle eingebaut ist. Jedes Mal, wenn die Zelle sich teilt, geht ein Stückchen weg bis zu einem bestimmten Abschnitt. Und wenn er aufgebraucht ist, dann wird die Zelle nur noch älter und stirbt. Ja gut, das ist also so eine Uhr, die sagt, der Mensch wird so und so alt und dann erneuern sich die Zellen nicht mehr. Dann gibt es im Körper einen Stoff, der heißt Telomerase, das ist ein Enzym und der verlangsamt das oder verhindert das. Die Keimzellen beim Mann, wenn er 80 Jahre alt ist, deswegen können alte Männer noch glückliche Babys zeugen, die sind noch jung, die sind faktisch unsterblich. Tumore sind, wenn der Mensch nicht außenrum wegsterben würde, dann sind Tumore häufig fast unsterblich. Das heißt, dieser Stoff Telomerase, der macht das langsamer, dieses Ablaufen der Zelluhr. Damit wird das schon mal vorstellbar, dass Menschen älter werden. Ja? Ist die Frage natürlich, warum hat der Mensch nur in manchen Zellen diesen Stoff, der das Leben verlängert und in anderen Zellen nicht? Und wäre das denkbar, dass der in anderen Zellen auch vorkommt? Und die Antwort ist, bis zur Geburt lassen sich in allen Zellen, lässt sich dieser Stoff nachweisen. Bis zur Geburt hat das Baby überall diesen Stoff. Und bei der Geburt passiert irgendwas, was die Biochemiker noch nicht klären können und der Stoff ist weg. Und die Lebenszeit des Menschen ist auf 120 Jahre festgelegt. Das heißt, so wie das Baby kurz vor der Geburt ist, ist es angelegt darauf, ein höheres Lebensalter zu erreichen. 500 Jahre, 800 Jahre, weiß ich doch nicht, wie viel Telomerase da drin ist. Und bei der Geburt passiert irgendwas, dass dieses Baby dann hinterher nur noch 120 wird. Das ist Wissenschaft. Wie ist das mit der Flut? Eine Flut, die die ganze damalige besiedelte Welt überschwemmt. Naja, als sie da im Irak gegraben haben, da kamen sie immer wieder auf Zivilisationen und Zivilisationen, die ihre Spuren übereinander hinterlassen hatten. Und irgendwann kamen sie mal auf nichts mehr. Und sie gesagt, gut, da ist Schluss. Vorher gab es keine Menschen. Und dann sagte ein Archäologe, das ist aber seltsam, das ist Schwemmsand, das ist Ton, das ist Lehm. Das ist Schwemmsand hier. Keine Ahnung, wie der hierher kommt. Also angefangen zu graben dadurch. Es war eine meterdicke Schwemmsandschicht. Und unten drunter waren wieder andere Zivilisationen, Spuren anderer Zivilisationen. Also auf einer riesigen Fläche lässt sich nachweisen, dass da eine katastrophale Flut alles vernichtet hat, was da an Leben war. Archäologie, ja, brauche ich keinen Glauben für, um die Flut zu glauben. Weiß jemand, wie Erdöl entsteht? Ja? Muscheln. Muscheln ist ein bisschen wenig, eigentlich Biomasse, ganz allgemein Biomasse, die dann plötzlich von irgendwas überschwemmt wird, unter Luftabschluss gesetzt wird, unter hohen Druck, unter Wärme und über längere Zeit entsteht dann Erdöl. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, die Erdölvorräte der Welt, die sind ungefähr da, mit Ausnahme von Venezuela, da müssten wir jetzt über Kontinentaldrift reden, aber die sind ungefähr da, wo wir sagen, dass da die Flut war, ja. Das heißt, da war irgendwie eine Menge, wenn man guckt, wie viel Erdöl es gibt, eine Menge Biomasse, ein Garten Eden, ein Paradies, paradiesische Tiere, Pflanzen und so weiter. Und dann kam was, hat eine fette Sandschicht drüber gepackt und das Ganze unter Druck gesetzt und da kam dann das Erdöl raus. Adam und Eva tanken. Was habe ich noch aufgeführt? Ein Paar als Stammeltern aller Menschen. Das ist interessant. Es gibt einen Atheisten, der heißt Luciano Cavalli Sforza, der ist Humangenetiker. Er hat das Erbgut von Stämmen untersucht und geguckt, wie die voneinander abhängig sind, wie die miteinander verwandt sind und hat gesagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, an welchen Stellen der Neandertaler den Übergang zu Menschen vollzogen hat und wie viele Rassen gleichzeitig entstanden sind. Und das Ergebnis war für ihn hochgradig unbefriedigend. Es gibt ein Stammelternpaar. Das stammt aus dem nördlichen Afrika, so oben rechts. Und er hat gesagt, ich weiß, dass jetzt diese Fundamentalisten wieder kommen werden und sagen werden, das stimmt ja mit dem biblischen Schöpfungsbericht überein, aber das ist Zufall. Und dann hat jemand noch die Neandertaler-Gene untersucht, das kann man aus den Knochen, und festgestellt, der Neandertaler, der lebte, hat sich aber nicht mit den Menschen vermischt. Keine Ahnung, was das für ein Viech war, aber die Menschen, die haben
sich rein erhalten. Die haben sich also von da, nördliches Afrika irgendwo, haben sich die also ausgebreitet über die ganze Erde, ohne sich mit diesen Menschenaffen und so weiter zu vermischen, was wir verstehen, weil macht ja auch keinen Spaß. Also ich meine, also wir verstehen das, wenn man jetzt denkt, das wären so Halbmenschen, halbere Halbmenschen und Dreiviertelmenschen gewesen, dann ist das schwer zu verstehen und schwer vorzustellen. Das wissenschaftliche Argument, das ein Kollege von Cavalli-Sforza dann gebracht hat, war, ich kann es mir nicht vorstellen. Das eines anderen Kollegen war, das ist ja, als würde ein Schwimmer ins Becken springen und alle anderen gehen unter. Ja, also, Humangenetik hat bewiesen, dass es ein Stammelternpaar gab, das irgendwo im nördlichen Afrika zu lokalisieren ist. Also wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt und weiß, was das Wort Gottes sagt und das Ganze in Übereinstimmung bringt, dann kommt man auf überraschende Sachen. Einen habe ich noch, Pressemeldung, dpa. Ein Fossil gibt den Forschern Rätsel auf. Ein Fossil einer Schlange mit Beinen, die kürzlich gefunden wurde, gibt Forschern Rätseln auf. Sie wissen nicht, wozu sie gehört und so weiter. Und spontan fällt einem aus dem ersten Buch Mose ein, dass Gott zur Schlange sagt, du sollst ab jetzt auf den Bauch kriechen. Na, wie hat sie denn vorher ausgesehen? Entweder hat sie sich so auf ihrem Schwänzchen im Sackhüpfen-Modus fortbewegt oder sie hatte Beine. Also es ist auf jeden Fall hochgradig interessant, Bibel und Wissenschaft nicht als diesen Klassiker die vertragen sich nicht und ich habe jetzt Mühe, das zu rechtfertigen, sondern einfach mit dem Vertrauen zu sehen. Und wichtig für uns ist das, weil wir sehen müssen, dass das Wort Gottes vertrauenswürdig ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, das Wort Gottes ist nur in theologischer Hinsicht vertrauenswürdig, aber da vertraue ich ihm ansonsten in wissenschaftlichen Dingen. Na, leider. Wo will ich die Grenze ziehen? Ja, dann hat mein Vertrauen in die Schrift bereits angefangen, unterhöhlt zu werden. Gut. Die Bibel ist also wahr, zuverlässig überliefert. Unter theologischen Aspekten, genauso wie unter anderen. Kommen wir mal zu ein paar Aussagen, die einem immer so um die Ohren gehauen werden. Es ist ganz erstaunlich, wie einheitlich, stimmig und schlüssig die Bibel ist, wenn man bedenkt, dass über einen Zeitraum von Hunderten von Jahren die unterschiedlichsten Menschen zu ihr beigetragen haben. Vom Schafzüchter, Maulbeerfeigenzüchter, bis zum Aristokraten. Hier wird das Wirken von Gottes Geist deutlich sichtbar. Aber trotzdem gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen dem rächenden Gott, der sich im Alten Testament zeigt, und dem liebenden Gott des Neuen Testaments. Wie erklärt sich dieser Unterschied? Erst nochmal die Grundaussage, wenn man sich vor Augen hält, dass da wirklich über einen riesigen Zeitraum die verschiedensten Leute geschrieben haben, und das bruchfrei. Du findest keine Widersprüche da drin. Wenn man sich jetzt andere Religionen anguckt, ich bin für Jesus, ich bin nicht gegen andere, aber die heiligen Schriften anderer Religionen, die sind zum Teil schon in sich nicht stimmig, wenn der gleiche Autor geschrieben hat. Der hat 3 Jahre später was ganz anderes geschrieben. Dieses Buch ist widerspruchsfrei in sich.